Liebe Fugis, heute ist Samstag, der 14. März und wir haben euch wieder vier aktuelle Themen mitgebracht. Marc, worüber sprichst du heute?
Ich habe eine Design- oder Markendebatte mitgebracht. Wir sprechen über Fritz Kohler, die ihre Fans enttäuscht mit einer Spende an die CDU. Und wir haben eine Debatte dabei über die Gen Z und ihren Blick auf die Geschlechterrollen. Markus, was hast du dabei?
Wir müssen natürlich darüber sprechen, dass Kulturstaatsminister oder wie er heute schon genannt wird, Kulturkampfminister Wolfram Weimer die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises abgesagt hat. Und mein zweites Thema ist die aktuelle Motra-BKA-Studie zum Radikalisierungsgeschehen in Deutschland.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer strich drei linke Buchläden wegen Extremismusverdacht und aufgrund von verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen, die bis heute nicht offengelegt wurden, von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis. Dieser Eklat sorgte für große Kritik weit über die Buchbranche hinaus. Nun sagt Wolfram Weimer die für den 19. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse geplante Preisverleihung komplett ab.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Die Auszeichnung sollte in diesem Jahr erstmals im Rahmen der Leipziger Buchmesse in einem konzentrierten, würdevollen Festakt verliehen werden. 118 inhabergeführte Buchhandlungen hat eine unabhängige Jury dafür als Preisträger ausgewählt, die seit Weimar in diesem Jahr pauschal durch das Bundesamt für Verfassungsschutz überprüfen lassen. Markus Balser und Ronen Steinke haben hierzu einen bemerkenswerten Artikel in der SZ veröffentlicht, den ich allen zur Lektüre empfehle. Damit stellte Weimer, wie Dirk Knipphals in der Taz betonte, ich zitiere Dirk Knipphals, die Unabhängigkeit der Literaturszene insgesamt zur Disposition. Zitat Ende. Die nachträgliche Entscheidung, drei Buchhandlungen von der Prämierung auszuschließen, wurde vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien getroffen und lag außerhalb des Einflussbereiches der Jury. Drei Buchhandlungen, das sind nochmal, dass wir es nochmal gehört haben, The Golden Shop aus Bremen, Rote Straße aus Göttingen und Zur Schwankten Weltkugel aus Berlin, waren aus benannten Gründen von der Nominierungsliste gestrichen worden. Diese drei Buchhandlungen haben mittlerweile Klage eingereicht, erklärt Jasper Prigge, der den Berliner Buchladen Zur Schwankten Weltkugel vertritt. Zitat Prigge, damit wollen wir feststellen, dass die Datenübermittlung zwischen dem Beauftragten für Kultur und Medien, also Weimar, und dem Bundesamt für Verfassungsschutz rechtswidrig ist. Zitat Ende. Mittlerweile ist von einem flächendeckenden Vorgehen die Rede, dass staatliche Stellen sicherstellen müssten, dass Fördergelder nicht an Extremistinnen fließen. Personen oder Gruppen, über die dem Verfassungsschutz relevante Ergebnisse vorliegen, sollten keine Gelder bekommen. Außerdem hat seine Kanzlei am Mittwoch eine Pressemitteilung veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Weimars Behörde in der Absagemail die Jury vorgeschoben habe. In dem Schreiben heißt es, ich zitiere, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie von der unabhängigen Jury nicht für eine Auszeichnung ausgewählt wurden. Zitat Ende. Tatsächlich hat die Jury die drei ausgeschlossenen Buchhandlungen aber nominiert. Eine Sprecherin des Kulturstaatsministers schreibt dazu auf ARD-Anfrage, es habe sich um eine standardisierte Absage gehandelt. Aus Gründen des Geheimschutzes habe es in den betreffenden drei Sonderfällen keine andere Handhabe gegeben. Wolfram Weimers Kulturkampfeinsatz hat viele Irritationen, Protest und Empörung ausgelöst. Unter anderem hatte sich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Kurt-Wolf-Stiftung, die beiden Partner des Preises sind, und viele Verlage zu Wort gemeldet. Auch zahlreiche Pressekommentare, Kommentare in sozialen Medien und an anderen Orten sind erschienen. Die drei betroffenen Buchhandlungen erfuhren viel Solidarität aus der Branche und darüber hinaus. Zuletzt hat sich, das finde ich besonders wichtig, die Fachjury des Deutschen Buchhandlungspreises in einer Stellungnahme vom Ausschluss der drei Buchhandlungen distanziert. Die Jury betont, ich zitiere, Buchhandlungen sollten als Orte der Meinungsbildung und der gelebten Meinungsfreiheit durch den Preis in ihrer Vielfalt und Breite sichtbar gemacht werden. gemacht werden. Zitat Ende. Der Landesverband Berlin-Brandenburg im Börsenverein erteilte Weimar daher zu Recht die, ich zitiere, rote Karte für Gesinnungsschnüffelei. Zitat Ende. Und forderte vom Kulturstaatsminister die Rücknahme der Entscheidung. Ich zitiere, wir zeigen Gesinnungsschnüffelei die rote Karte und fordern mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien auf, seiner Aufgabe als Förderer der Kultur gerecht zu werden und nicht als Kulturkämpfer zu agieren. Zitat Ende. Laut Pressemitteilung des BKM drohe die Debatte um die Nichtberücksichtigung von 3 Juryvorschlägen, den eigentlichen Zweck der Veranstaltung, die Ehrung unabhängiger Buchhandlungen zu überlagern. Eine angemessene Würdigung der PreisträgerInnen und Preisträger sei unter diesen Umständen, Zitat, kaum noch möglich, Zitat Ende. Statt einer Preisverleihung sollen die ausgewählten Buchhandlungen Preisgeld und Urkunde auf direktem Weg erhalten. Die Bekanntgabe der Hauptpreise solle in gesonderter Form erfolgen, heißt es weiter. Der Vorgang löste wiederum eine breite Debatte über politische Einflussnahme, Kriterien staatlich finanzierter Kulturpreise und den Umgang mit Kunst und Meinungsfreiheit aus. Der Deutsche Buchhandlungspreis wird aus Bundesmitteln finanziert. Für die Auszeichnung steht jährlich insgesamt 1 Million Euro zur Verfügung. Weimar kündigte zudem an, zu einem späteren Zeitpunkt eben diese Diskussions- und diese Dialogveranstaltung zum Thema Kunst und Meinungsfreiheit zu machen. Wir haben jetzt jemanden eingeladen. Einen Buchhändler, der als einer der ersten oder der erste seinen Preis abgelehnt hat und zurückgegeben hat. Und zwar ist das Dennis Hasemann. Dennis Hasemann ist Inhaber von Schmitz, die Buchhandlung in Essen. Und Dennis hat das sehr stark, sehr gut begründet, sehr, sehr haltungsvoll gemacht. Wirklich eine beeindruckende Haltung gezeigt. Auch ein beeindruckliches Engagement gegen diese Kulturkampfpolitik von Weimar und seiner MitarbeiterInnen. Und das ist sehr breit diskutiert worden. Und ich muss es sagen, ich bin mit Dennis Hasemann befreundet, also einfach zur Transparenz. Wir haben Veranstaltungen zusammen gemacht, aber nichtsdestotrotz fand ich das herausragend. Und wir haben Dennis gebeten, dass er einmal eine Einschätzung nochmal gibt zu Ablehnung dieser 3 Buchhandlungen, zur Absage des Preises und so weiter. Wir hören seine O-Töne. Wir möchten das gar nicht im Anschluss groß kommentieren, sondern wirklich als ein Statement stehen lassen, das wir später nochmal vertiefen werden. Ich freue mich jetzt, Marc freut sich jetzt auf Dennis Hasemann und seine Einschätzung.
Anfang Februar habe ich erfahren, dass meine Buchhandlung und mein Team mit dem Buchhandlungspreis 2025 ausgezeichnet werden sollen. Und darüber haben wir uns wirklich massiv gefreut. Es war eine große Anerkennung für uns, denn tatsächlich habe ich erst 2024 die 3 Buchhandlungen in Werden bzw. in Heising übernommen. Und natürlich fällt es mir deswegen umso schwerer, mich dazu zu entscheiden, diesen Preis abzulehnen. Ganz einfach der Grund, der liegt natürlich nicht in der Arbeit der unabhängigen Jury, für die wirklich mein ausdrücklicher Respekt gilt. Die haben sich wirklich massiv viel Arbeit damit gemacht und die haben sich wirklich auch monatelang damit beschäftigt, mit ihrer Entscheidungsfindung. Der Grund für meine Ablehnung liegt einfach in dem nachträglichen Eingriff in den Juryentschluss und tatsächlich darin, dass aus politischem Kalkül heraus wohl 3 Buchhandlungen ausgeschlossen werden sollten oder sollen oder sind von diesem Preis. Und das finde ich, nagt schon arg an der Glaubwürdigkeit eines solchen vom Staat vergebenen Kulturpreises. Denn die Regeln dafür müssen einfach klar und verlässlich sein und auf die muss man sich wirklich auch als Bewerberin oder Bewerber verlassen können. Ganz davon zu schweigen, dass natürlich, wenn man eine unabhängige Jury einsetzt, die Entscheidung einfach dann auch zu akzeptieren ist und nicht nachträglich noch politisch zu korrigieren ist. Ganz besonders schwierig dabei finde ich aber dann auch tatsächlich, dass es halt eben immer die Rede von verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen ist, die da offenbar für die Entscheidungsfindung für den Ausschluss dann eben herangezogen werden sollen. Eine Erklärung dafür bleibt uns Wolfram Weimar ja bisher immer noch schuldig. Wir wissen alle nicht, woran das jetzt genau lag. Lag es jetzt daran, dass wirklich irgendwas vorgefallen ist? Oder hat vielleicht irgendein Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter vielleicht mal in den 90er Jahren irgendwann mal auf einer Demo einen Stein geschmissen? Das sind natürlich massive Unterschiede dann einfach auch in der Bewertung. Und diese Grundlage, die fehlt einfach, um diese Entscheidung dann einfach auch zu rechtfertigen. Ich ich glaube, jeder von uns ist dazu geneigt, wenn es sich da wirklich um verfassungsfeindliche Strömungen handelt, dann dürfen solche Dinge natürlich auch nicht gefördert werden. Ja, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass so ein weitreichender Eingriff einfach nicht zu legitimieren ist. Und das ist ein ganz gefährlicher Präzedenzfall, denn wenn staatliche Stellen nun dazu befähigt werden, in die Kulturpolitik einzugreifen und ihre Linie dort reinzudrücken, dann ist das fatal. Dann zerbricht da nicht nur ganz, ganz viel Porzellan es wird auch letztendlich an einem gesellschaftlichen Ast gesägt, auf dem wir da alle gemeinsam sitzen, vor allem in der Kulturschaffung. Ja, es muss einfach nachvollziehbar bleiben. Ganz grundsätzlich ist es auch so, dass das jetzt nicht wie ein Einzelfall wirkt, sondern eben auch wirklich offenbar der politischen Linie der Bundesregierung entspricht. Die Absage der Verleihung, ja, der Zeremonie jetzt auf der Buchmesse in Leipzig ist dann nur noch ein i-Tüpfelchen im Grunde genommen auf diesem ganzen Schlamassel, der jetzt da entstanden ist. Letztendlich ist das einfach feige. Ja, sich nicht dieser Diskussion und diesem Diskurs zu stellen in der Öffentlichkeit, sondern das damit zu begründen, dass da ein würdiger Rahmen nicht mehr möglich ist, das halte ich für Humbug und einfach für feige. Und ich finde es einigermaßen schade, dass jemand, der demokratisch legitimiert ist, sich da an der Stelle so aus der Affäre ziehen kann. Grundsätzlich bin ich dann einfach dabei, es muss einfach eine gute Zukunft für den unabhängigen Kulturbetrieb in diesem Land geben. Und die Signale, die da gesendet werden, sind einfach derzeit keine guten.
Ja, Dennis, vielen, vielen Dank. Wir stimmen dir in allem, was du gesagt hast, zu, unterstützen das und danken dir sehr herzlich für die Einschätzung. Ich möchte es aufgreifen, was ich gesagt habe, was Dennis gesagt hat, um noch einen Punkt weiterzugehen, nämlich den Zusammenhang, und das ist sehr, sehr dramatisch und darauf müssen wir in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sehr darauf achten, Konservatismus und Kulturpolitik, Kulturkampf und Ideologie, darum geht es nämlich letztlich. Seit dem 6. Mai 25 ist der Publizist, Verleger und Medienunternehmer Wolfram Weimar Staatsminister für Kultur und Medien in der neuen schwarz-roten Regierung. Kultur und Medien, der Mann kann beides, jubelte Merz, als er mit Wolfram Weimar seinen künftigen Staatsminister erstmal der Öffentlichkeit präsentierte. Um sich ein Bild von der Gedankenwelt von Weimar zu machen, sollte man, das empfehle ich nachhaltig, einen kritischen Streifzug durch 20 Jahre Textproduktion des bekennenden Konservativen machen. Steigt ein mit Das konservative Manifest von 2018 oder mit dem Band Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit, warum die Krise uns konservativ macht von 2009. Wir haben uns ja bereits mit seinem lyrischen Jugendwerk bei Fugengold beschäftigt. Wenn man sich diese Werke anschaut, entdeckt man ein Weltbild, das mit einer offenen, diversen und kritischen Kulturlandschaft nicht das Geringste zu tun hat. In Das konservative Manifest erfahren die Leserinnen, und jetzt zitiere ich Weimar wörtlich, der Konservative ist Patriot. Der Konservative steht zum gefühlten Vaterland wie zur Muttersprache. Der Konservative fühlt das Abendland als Heimat. Zitat Ende, einmal kotzen bitte. Es geht weiter. Der Konservative schätzt Werte. Er hält Rechtstreue für ein hohes Gut. Fleiß, Sparsamkeit, Privateigentum sind für ihn Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolges. Auch die Erkenntnis, dass sein Leben, und jetzt wieder wörtliches Zitat, aus dem kommt, was immer gilt und nicht aus dem, was gestern war. Und in diesem konservativen Manifest kriegen wir noch die 10 goldenen Regeln der Bürgerlichkeit. Dazu passt und daraus folgt seine programmatische Neuausrichtung der Kulturpolitik in Deutschland, mit der er angetreten ist. Weimar setzt einen Fokus auf die kulturellen Leuchttürme heißt es, in Deutschland und positioniert sich gegen eine, Zitat, als Vogue bezeichnete Kulturpolitik, Zitat Ende, mit dem Ziel, eine breitere kulturelle Mitte zu stärken. Weimar versteht sein Amt laut seinen eigenen Aussagen nicht grundsätzlich als Kulturförderer, das ist wichtig, sondern vielmehr als Kontrollinstanz der Kulturlandschaft. Der Kulturstaatsminister präsentiert sich damit als das, was er eigentlich ist, ein Kulturkampfminister, wie ihn der Journalist Christopher Ziedler am 13. März im Tagesspiegel nennt. Kulturpolitik von Weimar wird aus meiner Perspektive zu einer Einschüchterungspolitik, weil hier wird der Bundesverfassungsschutz einbezogen. Kulturinstitutionen, Akteure müssen überprüft werden, ja. Es ist völlig absurd, ja. Und er wendet sich vor allem gegen alles, was als links bezeichnet wird und sich als links versteht. Diese konservativ-kulturkämpferische Einschüchterungspolitik von Weimar führt zur politischen, besser gesagt, ideologischen Kontrolle und Einflussnahmen auf Kulturinstitutionen. Das ist nur der Anfang. Das wird weitergehen. Das wird radikal weitergehen. Er lässt sich davon nicht erschüttern. Es wird kein Umdenken in diesem Bereich geben. Von den Linken spricht Weimar in seinem konservativen Manifest unter anderem als, ich zitiere, hohe Priester des Gutmenschentums, Zitat Ende, die nur mit Quoten und Verboten daherkommen, als, Zitat, Besserwisser und Bevormunder. Und damit spricht Weimar in seinem Buch unter anderem über Verbraucher und Familienschützer, die Gleichstellungsbeauftragten und Integrationsberater. Ihre Absicht sei es, so Weimar, ich zitiere wieder wörtlich, das Land in eine gigantische Besserungsanstalt zu verwandeln. Dieses folgt einer ganz eigenen Logik, denn dann haben sie als Besserungspädagogen ihr Auskommen. Zitat Ende. Die Übersetzerin und Dramaturgin Miriam Denger, die sich intensiv mit den Schriften von Wolfram Weimar beschäftigt hat, formuliert die Konsequenz aus dieser Haltung glasklar. Ich zitiere Miriam Denger. Weimar braucht diesen Phantomlinken als Feindbild, um seinen Konservativen in Abgrenzung dazu zu entwerfen. Zitat Ende. Denkt man diese Haltung weiter, stehen die Sprache und das Denken dieses reaktionär restriktiven Konservatismus von Wolfram Weimar und seine Hetzjagd auf alles Linke in der Nähe der Sprache und des Denkens der neuen Rechten. Und das ist ganz wichtig, denn die konservative Revolution, die ja von rechter und neorechter Seite immer wieder ausgerufen wird, findet sich in Grundzügen auch mit Ideen eines Ethnopluralismus. Er entscheidet zwischen einem inneren Multikulturalismus, einem äußeren Multikulturalismus. Er spricht ja von einem Döner-Masochismus, ja. Also all diese Momente, die sich sozusagen im Denken der neuen Rechten finden, finden sich auch in den Schriften von Wolfram Weimar wieder. Ein großes Vorbild, zumindest in meiner Meinung, aus meiner Perspektive, ist der Kulturkampf der Rechten in den USA, den er versucht halt in Deutschland zu implementieren. Und alles, was er letztlich tut, ist der AfD in die Hände zu spielen. Also die Kulturpolitik von Weimar zahlt auf das Konto der AfD ein, auf kein anderes Konto. Er zerstört eine freie, plural-liberale Kulturlandschaft nachhaltig damit. Und deshalb resümiert die Zeit vollkommen zu Recht, dass selten war der Vertrauensverlust zwischen Kultur und Politik so groß wie jetzt. Marc, meine Frage an dich, was sollen wir tun?
Markus, erstmal danke dir, dass du das Thema wieder mitgebracht hast und vor allen Dingen auch danke, Dennis, für die Gaststimme. Ich verfolge das, ich schaue mir das an, als jemand, der kreativ und künstlerisch frei arbeitet, natürlich mit sorgenvollem Blick, was hier in der Buchhandlungsbranche schon passiert und große Schatten vielleicht vorauswirft. Für mich ist das ein großes Alarmsignal. Also ein Kulturstaatsminister, dieses Förderverfahren eingreift, wegen Verfassungsschutz relevanter Erkenntnisse diese Buchhandlung dann streicht. Das ist einfach weg von Qualität, von Vielfalt zu so einer Art politischen Verdachtslogik. Und ja, für mich ist dann das nicht irgendein Medienaufreger, sondern ähnlich wie du das auch schon angeschrieben hast, sondern ein Machtkampf um unabhängige kulturelle Räume. Und das ist das, was mich so sorgenvoll da drauf schauen lässt. Also Buchhandlungen sind Orte, wo Öffentlichkeit, Debatte, Gegenwartsliteratur stattfindet, verhandelt wird. Und das wird jetzt so behandelt, ja, als ob das die Zukunft des gesamten Kulturbetriebes betreffen würde. Und das ist das, was mich so sorgenvoll darauf gucken lässt, wie gesagt. Also ich finde, die Kunst auch in den Buchhandlungen muss frei bleiben, muss unbequem bleiben. Und die Kulturförderung darf nicht zu einem Instrument werden, was sondern richtige Haltung belohnt und die in Anführungsstrichen falschen unter Generalverdacht stellt. Also ich persönlich halte dann Weimar eben für komplett ungeeignet, weil er dieses zentrale Prinzip von Kulturpolitik beschädigt. Staat soll Kultur fördern, aber natürlich nicht inhaltlich steuern, eingreifen oder irgendwie politisch filtern. Kulturförderung braucht Distanz zu einer Tagespolitik, klare Verfahren, unabhängige Jurys und alles ohne Grundlage von irgendwelchen Gesinnungsverdachtsmomenten.
Ja, 100%. Und wir sehen ja an dem Beispiel der drei Buchhandlungen, dass alle Institutionen, Personen und Inhalte als verfassungsfeindlich markiert werden, die sich aktiv gegen Antifaschismus und Antikapitalismus wenden. Und auch der Spruch, der natürlich dann verfassungsfeindlich diskutiert wurde, Deutschland verrecke, ist auch juristisch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist was komplett anderes als die neofaschistische Parole, alles Deutschland, ne? Ja, oder alles für Deutschland, ja? Also die Neonazi-Parole, im Nationalsozialismus plündert. Das ist vollkommen anderes. Und diese Verdachtsfälle und diese Stigmatisierung heißt, Alles, was ich als links bezeichne, ist gegen das, was ich als Kulturstaatsminister fördern möchte, was ich unter Konservatismus verstehe, was ich unter Bürgerlichkeit verstehe. Ich gebe eine Mitte vor, aber ich habe ein anderes ideologisches Programm. Und das zerstört die Kulturlandschaft nachhaltig. Das schüchtert AkteurInnen ein und ist eben nicht die Idee, Kultur bedeutet Kontrolle. Das ist nicht die Idee eines Kulturstaatsministers. Das ist so völlig absurd wie nichts anderes.
Absolut, so ist es. Und das untergräbt dann langfristig auch Vertrauen in Förderstrukturen und gefährdet am Ende des Tages die Freiheit der Kunst. Deswegen, um auf deine Frage zu antworten, ich weiß nicht, was man tun kann, außer neu zu besetzen, auf jeden Fall so laut sein und das nicht hinnehmen. Wer laut einer Umfrage vielleicht auch tradierte Rollenbilder hat oder seltsame konservative Anwandlung, ist die Gen Z. Denn, das war ein Aufreger in vielen Medienberichten und vielen Kritiken an den entsprechenden Umfragen, es gibt eine Ipsos-Umfrage zur Gen Z, wie die denn zu den Geschlechterrollen steht.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, Markus, liebe Fugis, unter anderem die MDR hat berichtet, es gibt eine internationale Ipsos-Umfrage, nach der junge Männer der Gen Z, nochmal für alle zur Aufklärung, zwischen 1997 und 2012 geboren, diese Gen Z eben in vielen Ländern traditionellere Geschlechterrollen vertreten als ältere Generationen. Also ein Rückschritt zu Traditionen, zu tradierteren Geschlechtervorstellungen und Rollen. Fast ein Drittel, das ist ein besonders auffälliger Wert. Fast ein Drittel der Gen Z-Männer meint, eine Ehefrau solle ihrem Mann immer gehorchen. Bei männlichen Babyboomern liegt das im Vergleich deutlich niedriger. Es gibt dann in diesem MDR-Interview unter anderem Robert Grimm, der Soziologe ist von diesem Ipsos Deutschland Institut. Und er meint, das sei auch eine erschreckende Zahl und eine zentrale Erkenntnis dieser Studie. Er nennt dann verschiedene Einstellungen von diesen jungen Männern, konservative Einstellungen mit mehreren Faktoren, die er zumindest für uns hier aufschlüsselt. Es gibt so einen Rollen- und Maskulinitätsdruck, der zu Identitätskonflikten führt. Das heißt, Männlichkeit wird einerseits kritisch diskutiert, zugleich würden dann Erwartungen an Leistung, Erfolg wiederbelebt, auch durch eine Wehrdienstdebatte, die da mit reinspielt. Social Media, wie so oft, spielt hier natürlich auch mal wieder eine Rolle. Die belohnen natürlich zugespitzte Botschaften auch von Männlichkeitsinfluencern bis hin zu Gegennarrativen. Und es gibt so eine Art Konkurrenz- und Verlustlogik, so zumindest erklärt das Grimm. Manche Männer glauben, dass die Gleichstellung sei in Anführungsstrichen weit genug oder dass Männer inzwischen diskriminiert würden. So diese Umfrage. Es ist noch ganz wichtig, dazu zu erwähnen, weil natürlich diese Umfragen und solche Stimmen immer viel Echo finden, auch in sozialen Netzwerken. Was hier zitiert wird, diese Ipsos-Umfrage ist eben eine Umfrage, eine Selbstauskunft und keine Messung von Verhalten. Das heißt, es geht hier um Einstellungen und nicht um zwangsläufig Handlungen, die dann auch im Alltag umgesetzt werden. Ich habe, als ich die Meldung ausgesucht habe und diese Studie mir dann angeschaut habe, viele Social-Media-Stimmen gehört haben, die sagen, ja, Ipsos sei, das sei keine seriöse Umfrage und ähnliches. Dazu einfach zur Klarstellung oder zum im Detail da einen Satz dazu zu verlieren, diese internationalen Ipsos-Erhebungen, die auch in Kooperation mit dem King's College in London stattgefunden haben, wie gesagt eine Umfrage, Einstellung und wie bei vielen globalen Online-Surveys, ja, muss man diese Methodik oder diese Stichproben dann natürlich mitdenken und da kann man drüber sprechen, wie funktioniert das mit der Repräsentativität von Online-Panels, ist aber was anderes zu sagen, dass diese Ergebnisse jetzt Quatsch seien oder man diese Studie anzweifeln kann. Es wird nämlich unter anderem in vielen anderen Medien schon seit einiger Zeit auch diskutiert, ist jetzt gerade ganz wieder aktuell, aber The Guardian aus UK hat es schon wird journalistisch auch eingeordnet. Die Financial Times hat schon 2024 diesen Trend erstmals beschrieben und aufgegriffen. Und für mich natürlich oder für uns, worüber wir auch gleich sprechen, was passiert da? Warum gibt es diesen Schritt zurück, vor allen Dingen im Thema Genderrollen, also passiert der Rückbau von Gleichstellung und was sind mögliche Treiber? Wenn ich mir das anschaue, es gibt natürlich diesen Identitätsstress und so eine Art Statusangst, die vor allen Dingen durch soziale Netzwerke und die Medienerzählungen vorangetrieben werden. Vor allen Dingen aber, und darüber, da kommt man immer wieder drauf hier, aber es gibt natürlich eine algorithmische Radikalisierung, dass gerade diese zugespitzten, toxischen Narrative hier extrem gepusht werden, extreme Verbreitung finden, auch vielleicht bei jüngeren Menschen, die leichter beeinflussbar sind für sowas. Es gibt so eine seltsame, das wird auch in dem NDR-Bericht thematisiert, es gibt so eine komische Nullsummen-Narrative, dass das als Wettbewerbserleben stattfindet. Also ja, weil Gleichstellung ja nicht ein Ressourcenkampf bedeutet, wie der hier so oft umgedeutet wird. Das ist aber ein wichtiges Thema. Und ja, einfach diese Erwartungshaltung, ne? Normen und Überzeugungen. Und dann ist die Frage, was passiert da? Also ist das ist ja mehr als ein Dating-Problem, sage ich mal, was sich daraus ergibt, sondern ein gesellschaftliches Problem. Also das hat Einfluss auf Beziehungsstrukturen, auf Familienkonflikte, auf die Arbeitswelt. Diese Rollenerwartungen verstärken die Ungleichheit immer wieder. Diversitätspolitik wird natürlich untergraben. Und es führt zu einer Polarisierung, mal wieder natürlich noch stärker zu einer politischen Polarisierung auch. Also für mich ist das ganz klar auch besorgniserregender Schritt zurück. Ich finde das gesellschaftlich auch gefährlich. Nicht, weil junge Männer per se irgendein Problem darstellen, aber diese Zahlen zeigen, wenn man sich die anschaut, dass Gleichstellung vielleicht auch als erledigt abgetan wird hier und da. Und dass die Realität aber ganz neue, komplexere Hierarchieprobleme auch hervorbringt. Und was mich natürlich auch besorgt, ist, dass wir wieder mal so Social-Media-Infrastrukturen erkennen, die normative Vorstellungen formen und verformen. Auch genauso wie algorithmische Empörung jetzt auch wieder in der Berichterstattung darüber eingreift. Für mich heißt das nicht, die Gen Z ist komisch, sondern für mich ist es eins von möglicherweise mehreren Warnsignalen, die wir sehen können zum Thema Bildung, Plattformregelung, Männlichkeitsbilder, aber eben auch soziale Sicherheit. Darüber müssen wir sprechen. Da werden wir jetzt auch vielleicht ein bisschen drüber sprechen, weil meine Frage an dich, Markus, wenn du das hörst, wenn du es vielleicht auch gelesen hast, wenn du jetzt so eine Art Gegenstrategie mal skizzieren willst mit mir, wo würde man denn ansetzen? Geht es um Medienbildung, um Plattformregelungen? Was macht man mit diesen neuen Männlichkeitsbildern und was hat denn da vielleicht eine Hebelwirkung?
Ja, das ist ein super Beispiel, das ist auch ein super relevantes Beispiel, weil natürlich dieser neue Konservatismus auch eben in den Neofaschismus führt. Also es wird ganz viele, ob bei den Identitären, bei Generation Deutschland, bei den ganzen Jugendorganisationen der Heimat, Dritter Weg und so weiter, aber eben auch, wenn man in die Jugend der CDU, CSU schaut und so weiter, also konservativer Parteien schaut, ist erstmal der Versuch einer Kompensation von Verunsicherung. Wir leben in permanenten Krisenzeiten. Die Krise ist nichts Außergewöhnliches, sondern die Krise ist alltäglich. Jeden Tag ist Krise, persönlich, gesellschaftlich, global. Man hat höchste Probleme, sich in eine Gesellschaft einzuschreiben, die mit einem Traditionalismus zunehmend aufräumt, also zumindest diskursiv, lebensweltlich. Also was Geschlechterrollenmodelle angeht, was politische Perspektiven betrifft, was Klima betrifft und so weiter. Also eigentlich die letzten 20 Jahre sind ja die Auswirkungen der Kämpfe, die wir seit den 60er Jahren eigentlich in der westlichen Welt beobachten, wo Bürgerlichkeit, konservative Werte, Rollenmodelle und so weiter auch was sozusagen Rassismus, Sexismus, Faschismus und so weiter angeht, all das sozusagen gegen den Strich gebürstet worden ist, neue Werte, ein neues Wertesystem erarbeitet worden ist, das eben divers ist, das eben nicht mehr eindeutig ist, das nicht von Konservatismus, sondern von etwas Progressivem getragen wird, das natürlich schwierig ist und eine Herausforderung ist, wenn man das nicht gelernt hat, wenn man sagt, okay, es ist nicht alles eindeutig, Mann, Frau, was ist sozusagen, was geht denn hier politisch? Was ist denn hier, was sind die Tugenden einer Gesellschaft? Oh, welches Wertesystem trägt eine Gesellschaft? Kann ich das unterstützen? Wenn das alles sozusagen Aushandlung ist, wenn das fluid wird, wenn das nicht mehr eindeutig und greifbar wird, ist Verunsicherung da. Und die wenigsten lassen sich auf Verunsicherung ein. Die wenigsten lassen sich auf Fremdheit jenseits ihrer Ordnung ein und greifen dann zu etwas zurück, was Stabilität versprochen hat. Das war doch immer schon gut. Das hat doch immer schon so gepasst. Und das ist die eine Seite. Also es ist ein nicht gelungenes Krisenmanagement und ein nicht gelungener Bildungsprozess, der sich eben auf Fremdheit jenseits meiner Ordnung einlassen kann und daraus eben Veränderung zulässt. Und deshalb braucht man also diese Stabilität, sowohl was Werte angeht, aber was eben auch Identitätsversprechen angeht. So, ne? Herbert Grönemeyer wimmelte, wann ist der Mann, wann ist der Mann? So, und das war ja genau dieses Moment, ein Song zu dieser Verunsicherung. Und was soll man denn überhaupt sein? Und sehr stark sind diese konservativen Männer ja hochgradig sexistisch. Sie sind aggressiv gegen queere Identitätsmodelle oder auch Identitätsauflösungsmodelle. Und das ist gerade ein Moment eines wirklichen Kulturkampfes, in dem wir stehen. Eines radikalen Kulturkampfes, der mit höchster Massivität und Aggressivität versucht, die Uhr zurückzudrehen. Vermeintlich auch Weimar macht das mit seinem Kampf um bürgerliche Werte und so weiter. Das wieder ins Zentrum zu stellen. darzustellen und auf der anderen Seite all das, was progressiv ist, das wurde automatisch links markiert, zum Einsturz zu bringen, als falsch darzustellen und dann auch wirklich, also bis hin zum, wir kämpfen auf der Straße gegen, also bis hin zur physischen Aggression auszulöschen, auszuradieren. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, damit umzugehen. Und dann haben wir einfach ein Problem, wenn du nicht Bildungsprozesse bewältigen kannst, wenn du nicht Krisenmanagementprozesse bekommst, dich nicht einlassen willst und so zu diesen schnellen Versprechungen gehen, Identität, Nationalismus, Patriotismus, Traditionalismus, all dieser Dreck, der die Gesellschaft kaputt und regressiv gemacht hat, das wieder zurückzukehren, das ist sozusagen die Situation, in der wir uns befinden und wir haben wenig sozusagen Mitte, wir haben wenig irgendwie, wo du sagen kannst, also diesseits der Ränder oder Extreme, sondern ich glaube, dass die Extreme die neue Mitte sind.
Ja. Das ist keine schöne Antwort, aber eine, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber wenn wir über ängstliche, dumme Männer sprechen, Markus, haben wir auch was in deiner nächsten Meldung zu finden, glaube ich.
Ja, und ich zitiere die wunderbare Band, die ich sehr verehre, Slime. Deutschland macht uns radikal. Und zwar geht es um die Motra-BKA-Studie zum Radikalisierungsgeschehen in Deutschland. Die aktuelle Studie zeigt, immer mehr Menschen in Deutschland sind offen für rechtsextreme Ansichten. Zwischen 2021 und 2025 stieg der Anteil derjenigen, die offen für rechtsextreme Ideen sind, von 21,8 auf 29,6%. Bei den unter 40-Jährigen ist sogar ein Drittel rechtsextrem orientiert. Zusammen mit 5,7% manifest rechtsextrem eingestellten Menschen ist damit rund ein Drittel der jüngeren Generation mindestens offen für autoritäres, rechtsextremes Gedankengut.
Was noch gesagt werden muss. Letzte Worte.
Motra steht für Monitorisierungssystem und Transferplattform Radikalisierung. Es ist ein über das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, das Bundesministerium des Inneren und das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderter Forschungsverbund im Kontext der zivilen Sicherheitsforschung. Motra erforscht seit 2019 das Radikalisierungsgeschehen in Deutschland, seine Hintergründe und Entwicklung. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse bereitzustellen, die Politik und Praxis unterstützen. Der Forschungsverbund vereint 9 renommierte universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen aus verschiedenen Disziplinen. Die Forscherinnen des Motra-Verbunds haben den TeilnehmerInnen der repräsentativen Befragung 10 verschiedene Aussagen vorgelegt, zu denen sie sich positionieren sollten. Dazu zählen Aussagen wie, ich zitiere, ein Staat sollte einen Führer haben, der das Land zum Wohle aller mit starker Hand regiert, Zitat Ende, und, Zitat, Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss, Zitat Ende. Für die Studie waren über den Zeitraum von 5 Jahren bundesweit insgesamt 21.900 Menschen im Alter ab 18 Jahren befragt worden. Generell zeigen die Befunde, dass manifeste rechtsextreme Einstellungen deutlich häufiger bei Personen mit geringerem Bildungsniveau auftreten. So lag 2025 der Anteil der Befragten mit maximalem Hauptschulabschluss, die solche Ansichten vertreten, bei 11,1%, während bei Abiturabschluss der Anteil lediglich 1,4% betrug. Gleichzeitig bleibt, betont die Studie, die Mehrheit der Bevölkerung pro-demokratisch und liberal eingestellt, während antisemitische und fremdenfeindliche Tendenzen sowie politisch motivierte Kriminalität gleichzeitig zunehmen, vor allem in einem Polykrisenmodus, ausgelöst durch Kriege, Migrations- und Wirtschaftsunsicherheit. Der Kernbefund lautet, das Radikalisierungsgeschehen existiert weiter, zeigt aber gegenläufige Dynamiken. Ein Teil der Gesellschaft neigt zu extremismusaffinen Weltsichten, während eine größere pro-demokratische Mehrheit die demokratischen Prinzipien verteidigt. Radikalisierung im Internet, wir haben gerade über Konservatismus im Internet gesprochen, hier ist das Internet auch wiederum ganz entscheidend. Besonders dringlich ist die gezielte Ansprache junger Menschen durch Bildungs- und Projektprogramme, die demokratische Kompetenzen stärken. Digitale Diskurse sollten als Frühindikatoren genutzt werden, um rechtsextremen Tendenzen rechtzeitig entgegenzutreten, ohne demokratiefördernde Dialogräume zu verbannen. Regionale Unterschiede erfordern maßgeschneiderte Strategien. Darüber haben wir schon mit Blick auf Baden-Württemberg gesprochen, mit der AfD. Also wir sehen, die Politik der Region und der Einfluss auf die Region, das ist das entscheidende Mittel oder eines der Wege, eben gegen den neuen Rechtsextremismus, gegen den neuen Extremismus vorzugehen. Also maßgeschneiderte Programme, die gleichberechtigte Partizipation ermöglichen. Wenn man das ein bisschen kritisch sich anschaut, muss man sagen, dass die Befunde zeigen also die besorgniserregende Zunahme radikalisierungsaffiner Haltungen, insbesondere unter Jüngeren, bei gleichzeitiger Gewährleistung, dass die demokratische Grundordnung überwiegend getragen wird. Und das ist so ein bisschen so ein Bild, wo wir immer hin und her gerissen sind. Aus unserer Alltagswahrnehmung sagen wir, naja, da würden wir überhaupt nicht zustimmen. Empirische Forschung, soziologische Forschung zeigt genau das. Also das ist im Moment eine, das ist so eine, ja, Spaltung in der Wahrnehmung von Wirklichkeit, die wir, glaube ich, alle miteinander teilen oder viele von uns miteinander. Die Verbindung von Diskurs, Einstellungs- und Handlungsebenen offenbart, dass digitale Diskurse nicht lediglich Publikumsbeschäftigung, sondern Treiber von Realhandeln sind. Und das ist auch der zweite ganz wichtige Punkt für mich, was die Notwendigkeit datengetriebener Präventionsstrategien erhöht. Also wir haben das Moment Internetaktivitäten, Internet als Treiber der Verstärkung von extremistischen und vor allem rechtsextremistischen Positionen. Und auf der anderen Seite haben wir viel zu wenig Wissen darüber, wie könnte man präventiv hier vorgehen. Kritisch bleibt für mich an der Studie, dass der Fokus stark auf Befragungen und Indikatoren liegt. Diese liefern zwar Hinweise auf Trends, doch Fragen nach Ursachen, Kontextualisierung sozialer Ungleichheit und regionalen Unterschieden bleiben komplett offen. Zudem besteht die Gefahr einer Normierungs- und Normalisierungstendenz gegenüber radikalen Diskurswelten, wenn als Pendant zur Abwehr lediglich formale Kontrollen des digitalen Raums betont werden. Das ist natürlich viel zu wenig und setzt komplett für mich unzureichend an in der Behandlung der Daten, die erhoben worden sind. Die Kernbotschaft, dass die demokratische Mehrheit stärker gehört und gestärkt werden muss, ist sinnvoll, aber die konkrete Umsetzung bleibt für mich in der Studie vollkommen vage. Welche Maßnahmen, welche Institutionen, welche Kommunikationsstrategien sichern eine langfristige Stabilisierung ohne Überregulierung? Der Befund, dass extreme Minderheiten in bestimmten Regionen dominiert auftreten, legt nahe, dass lokale Kontexte und Partizipation stärker in Maßnahmenkataloge integriert werden müssen, statt so pauschale nationale Lösungen vorzuschlagen. Und wir haben hier einerseits, müssen wir über das Thema Medien sprechen, das ist hier auch unterrepräsentiert, wir haben eine zunehmende Erschütterung der Glaubwürdigkeit, vor allem der öffentlich-rechtlichen Medien. Darüber haben wir schon gesprochen. Und was bedeutet es jetzt, eine Förderung von Diskursräumen, die differenzierte Perspektiven zulassen und konstruktiven Streit statt Abwertung priorisieren? Ja, also transparente Debatten über Diskursebenen hinweg, inklusive Zustellung klarer Gegenpole zu extremistischen Deutungen. Dafür müssen Räume geschaffen werden, Kommunikationsstrategien geschaffen werden und so weiter. Das nächste ist die rechtlichen Ebenen. Wie geht man gegen Hate Speech vor im digitalen Raum? Wie stärkt man hier die Medienkompetenz? Also hier müssen wir regulierend hineingehen. Und wir brauchen eine stärkere wissenschaftliche Perspektive, die diese Ursache-Risikofaktoren bei jungen Leuten, vor allem mit regionalen Unterschieden und langfristigen Trends, beobachtbar, diskutierbar, planbar machen. Deshalb ist so meine Frage an dich, welche Strategien, Gesundheit, mein Lieber, sollten priorisiert werden, um die pro-demokratische Mehrheit gezielt zu stärken? Ohne eben eine demokratische Kultur durch übermäßige Sicherheitsmaßnahmen Regulierung zu gefährden. Weil da sind wir in einem Problem. Wir dürfen nicht überregulieren, ja, weil dann schränken wir die Meinungsfreiheit ein. Aber was können wir ja machen, um das Pro-Demokratische in der Gesellschaft zu stärken, als eben Waffe gegen die zunehmende Radikalisierung, die ja gleichermaßen beobachtbar war?
Ja, Markus, du hast natürlich einige gute Stellschrauben, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die große Vorsicht dieser Überregulierung oder dem Mut, das anzusprechen und aktiv zu werden, ob es davon nicht gerade zu wenig gab in den letzten Jahren. Wir sehen eine zunehmende Radikalisierung, wir sehen zunehmend die Spaltung und den Diskurs. Ich glaube, das anzusprechen, das aktiv anzugehen, wäre jetzt mal eine gute Zeit, weil ich glaube, dass das nicht thematisiert wird und man hinschaut und das zu wenig ernst nimmt oder absichtlich nicht ernst nimmt. Das hatten wir jetzt schon ausprobiert. Lass doch mal probieren, aktiv, vor allen Dingen eben regional, das glaube ich ist sehr, sehr gut, was du gesagt hast, also regionalen Faktoren ranzugehen und wirklich, dass sich jeder und alle, die wollen, dafür einsetzt und laut wird dazu. Ja.
Aber genau das ist der Ansatz. Also wir brauchen mehr Forschung zu den regionalen Unterschieden, wie wir es auch in Baden-Württemberg gesehen haben, weil das war ein ganz großes Argument von Frankenberger, von einem Wissenschaftler, der dazu geforscht hat. Wir wissen hier zu wenig und wir müssen einfach viel stärker reingehen und die Logik der Radikalisierungsmaschinen im Netz uns anschauen. Und dazu gehört auch solche Plattformen, das kommt meistens nicht in den Blick, sowas wie White Date. Das war eine Plattform, bis sie gehackt worden ist, das war das Tinder für Rassistinnen, ja, und so weiter. Und wir haben so viele Plattformen, so viele Blogs und so weiter. Und da reinzugehen, wie geht man damit um? Nicht nur bildungsmäßig, sondern eben dann auch regulatorisch. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun.
Absolut, mein Lieber. Es ist leider aktuell auch keine Alternative, sich eine Pause zu gönnen, sich am Kiosk ein Limo zu holen und mal alles zu vergessen, denn ja, auch Limos werden politisch. Wir müssen drüber sprechen, aus Design, aus Markenkommunikationsperspektive, wie und warum enttäuscht Fritz Kohler eigentlich gerade ihre Fans.
Die neuesten Trends, Innovationen und Aufreger. Design.
Ja, Markus, liebe Fugis, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Fritz Kohler steht in der Kritik, weil die Marke als Unterstützer und Sponsor beim 38. CDU-Parteitag sichtbar wurde. Es hat auf Social Media unter anderem bei Kott-Aufrufe ausgelöst und den Vorwurf, die Marke habe sich in Anführungsstrichen selbst verraten, weil gerade Fritz Kohler seit Jahren ein Image pflegt als rebellisch, als linksliberal. Da werden Socken mit zum Beispiel der Beschriftung links und auch links verkauft. Es gibt dann Claims wie, also Werbeclaims wie unabhängig und wach seit 2003. Und sie spielen eben mit diesem Selbstbild als links und auch als linke Alternative, hat eine große Plakatkampagne, auf der einfach nur wach steht, was natürlich eine Übersetzung von woke ist. Und ja, kann man da natürlich jetzt später immer diskutieren, wie weit das gemeint ist. Aber es war sehr, sehr klar, dass sie sich da einklinken und auch das als trinkende Zielgruppe sozusagen extrem im Fokus haben. Es gibt natürlich auf verschiedenen Plattformen dazu Statements. Geschäftsführer und Mitgründer Mirko Wolf, Wiegert heißt er, hat unter anderem in der Mopo sich dazu geäußert. Er sagt, schon vor der Bundestagswahl 25 hat man demokratische Parteien finanziell unterstützt, um AfD-Stimmen zu reduzieren. Er erklärt dann auch, Fritz Kohler hätten denselben Betrag an CDU, SPD, Grüne und FDP gespendet. Die Linke deshalb nicht, weil sie laut eigener Darstellung eben keine Konzern- oder Unternehmensspenden annehme. Außerdem, und das ist interessant, sei Fritz Kohler Mitglied in der wirtschaftsnahen Parteinetzwerken der demokratischen Mitte, das ist der Wirtschaftsrat der CDU, um an Diskussionen teilhaben zu können, oder habe vereinzelt dann Parteiveranstaltungen dieser Mitte unterstützt. So zumindest das öffentliche Statement. Warum eskaliert denn die Kritik jetzt gerade so? Es gibt da eben einerseits diese ganz klare Bruchstelle. Viele Käuferinnen und Käufer, war die Haltung dieser Marke Fritz Kohler ein zentrales Verkaufsargument. Am Ende ist es eine Zuckerlimo, so wie Coca-Cola, Pepsi und viele, viele andere Alternativen eben auch. Sondern man hat dann eben Fritz Kohler konsumiert, zum Beispiel eben auch in meiner Heimatstadt Hamburg. Weil die Marke diese Haltung eben hat. Und dann das Sponsern von so einem CDU-Parteitag wird dann natürlich als starker Bruch, als Image-Widerspruch gelesen, überhaupt nicht als Demokratie-Support, wie sie das jetzt versuchen in Interviews oder in ihren Statements wiederzugeben. Vor allen Dingen, weil es natürlich eine große Ablehnung in dieser linksliberalen Bubble gegenüber den aktuellen CDU-Positionen eben gibt. Also in den letzten Jahren immer mehr Solidarität abbauen, Ordnung, Pflichten, Marktlogik, dieses härtere Konditionieren vom Sozialstaat und so weiter. Wir sprachen da auch schon drüber, bis hin zu eben den Diskussionen mit CDU, CSU über die Brandmauer. Das kann und muss sich, glaube ich, auch Fritz Kohler denken. Da können Sie jetzt nicht überrascht sein, dass das vielleicht Ihre Zielgruppe erstaunt oder auch abschreckt, sage ich mal. Plus, es gab natürlich noch diesen Lobbyismusvorwurf im Zusammenhang mit der Zuckersteuer. Beim CDU-Parteitag wurde diese Zuckersteuer oder Limo-Abgabe abgelehnt und dann, es sieht natürlich verdächtig oder schmeckt die Cola dann so ein bisschen auch nach Lobbyismus so. Und da gibt es natürlich Konfliktlinien, einmal so eine Haltung nach innen und nach außen. Das ist vielleicht der letzte Punkt, den man hier noch erwähnen muss. Es gibt immer wieder den Vorwurf an Fritz Kohler, auch dass sie den Betriebsrat nicht haben, / nicht wollen. Das ist nicht nur ein Social-Media-Gerücht, sondern im Hamburger Abendblatt stand das auch im Januar 26, dass Fritz Kohler rund 340 Beschäftigte hat, aber keinen Betriebsrat und auch keine Tarifbindung. Es geht also nicht nur um CDU-Sponsoring, sondern auch so ein bisschen das Solidaritätsimage nach außen nicht unbedingt sich in der inneren Solidaritätspraxis widerspiegelt. Das ist jetzt für mich als jemand, der natürlich auch viel mit Marken und Design und Markenkommunikation arbeitet, ganz interessant. Das ist jetzt kein Shitstorm wegen einem einzigen Parteitag so, sondern das ist ein Haltungsskandal, glaube ich, wenn man diese Marken ernst nimmt und das, wofür sie stehen wollen. Fritz Kohler hat jahrelang, und da lebe ich in Hamburg, natürlich im Epizentrum ihrer Kommunikation, sich solidarisch inszeniert, links, eine rebellische Alternative sozusagen, auch so ein bisschen gegen die natürlich komplett kommerziellen Cola-Alternativen, die es gibt, sondern eben, ja, nicht nur ein Getränk, sondern eine Haltung, die ich mittrinken kann. Wenn ich über die Schanze gehe, wenn ich vor der Flora draußen sitze, da trinken irgendwie alle oder bisher zumindest solidarisch da eine Fritz Cola oder eben andere Limos. Und ja, das ist so eine für mich und auch für die Marken, mit denen ich arbeiten will, natürlich so eine implizite Verpflichtung dann zu Kohärenz, zu einer Marke, weil ich schon glaube, dass du auch als Unternehmerin, als Unternehmer mit deiner Haltung natürlich was bewegen kannst. Ob du Mitarbeitende hast, ob du in der Wirtschaft aktiv bist, es ist wichtig, dass wir Marken und Unternehmerinnen haben, die Haltung haben, die zeigen, die auch, finde ich, das relevant in die Produkte einfließen lässt. Klar, du kannst sagen, es ist nur eine Limo. Ich finde es sehr wichtig und gut, dass Unternehmerinnen auch ihre Haltung in Produkte und deren Vermarktung einfließen lassen. Und deswegen ist eben Haltung nicht der Sticker, nicht die Posterkampagne, sondern eine extrem wichtige Haltung für mich als Unternehmerin, was mit Integrität zu tun hat. Und deswegen für mich, ich verstehe zu 100% die Enttäuschung zur Marke Fritz Cola, weil es eben für mich kein Werbeslogan ist, sondern dazu gehört. Markus, für dich, wie siehst du das denn? Wie hast du denn die Marke Fritz Cola bisher wahrgenommen und vor allen Dingen auch jetzt? Bist du enttäuscht oder hast du schon vorher geglaubt, das ist nur Werbung?
Ich bin wahnsinnig enttäuscht von den Leuten, die enttäuscht sind. Das ist meine Haltung dazu. Ich meine, wer glaubt denn daran, dass Marken Haltungen haben? Marken sind opportun. Marken wollen verkauft werden. Marken wollen wahrgenommen werden. Also wenn irgendwie so ein Unternehmen sagt, ich habe eine politische Haltung und ich engagiere mich so und bla, ja, das kann man ja gut machen, aber das ist erstmal etwas, was außerhalb eines politischen Raums ist. Also vielleicht, also dass du deine Mitarbeiterin fair bezahlst. Wenn du keinen Betriebsrat hast, zeigt schon, was du für ein Unternehmen bist halt. Also das ist ja schon, ne, also ganz eindeutig. Und wenn du dann halt so ein Linkswashing machst, damit du irgendwie ein Markenimage kreierst und dann glauben das noch Leute und unterstützen diesen Scheiß damit, dass dieses Trinken aus Solidarität, ich muss kotzen, wenn jemand mit einer Marke solidarisch ist, so eine scheiß Limo trinkt und denkt, ey, ich bin hier voll solidarisch. Solidarität ist auf andere Themen bezogen, auf reale politische Themen bezogen, auf Engagement für Menschen und Unterstützung von Menschen bezogen, ja. Oder von Organisationen, die es schwierig haben. Solidarität mit den Buchhandlungen, die ausgeschlossen worden sind. All das ist in Ordnung, aber doch bitte nicht mit einer Zuckerlimo. Völliger Bullshit. Und insofern, es gehört zum Wesen der Marken zu enttäuschen. Und jeder Makler würde sagen, du spinnst kleiner, du laberst Scheiße, hast überhaupt keine Ahnung davon. Das mag halt durchaus sein, aber ich finde, Marken sind dazu da, zu enttäuschen, weil sie opportun sind und sich an einem bestimmten Zeitgeist orientieren. Und wenn jetzt ein Imagewechsel stattfinden will, zeigt das einfach, naja, wenn du so schnell von links zu konservativ wirst, naja, dann hat das mit dir selber, mit deiner Marke und deinem Unternehmen und deiner Unternehmensführung überhaupt nichts zu tun. Und du bist einfach so ein Lifestyle-Produzent, der es hip findet, so der linke Hipster zu sein. So. Ja, und das war's dann. Also alles Bullshit, also die Enttäuschten sind, ich bin enttäuscht über die Enttäuschten, ich erwarte von Fritz Cola gar nichts, ich finde es völlig unglaubwürdig, wenn man sich Politik auf die Fahne schreibt als ein Unternehmen, als Markenanbieter, man sollte sich andere Sachen überlegen und man sollte dann sich engagieren und nicht das ganze Engagement immer nur zum Marketing nehmen, um sozusagen auf sein Markenkonto, sein Markenherz und so einzuzahlen. Das ist alles Unsinn, das ist unlauter. Insofern hoffe ich, dass jetzt Fritz Cola voll vor die Wand fährt und vor allem bankrott geht.
Okay, Markus, ich sehe schon, du bist kein Markenromantiker, du bist hast nie was erwartet und bist trotzdem enttäuscht. Das ist in Ordnung. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube trotzdem, dass Unternehmerinnen irgendwie auch über ihren wirtschaftlichen Hebel was machen können und Haltung brauchen. Aber Mal sehen, was ihr sagt dazu, Fugis. Wir freuen uns über eure Haltung und Meinung natürlich. Ihr könnt es auf Instagram schreiben oder über unsere Webseite, wenn ihr Ideen zu den aktuellen Themen habt. Wir freuen uns immer über Feedback. Ansonsten schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächsten Samstag am 21. März wieder für euch da. Und bis dahin bleibt uns nur zu sagen,
liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.